Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Advaianer. Ich gratuliere euch herzlich zum Wanderpreis. Ich habe mich richtig gefreut, dass ihr so erfolgreich gewesen seid. Und auch die Jugend, mega cool, was ihr macht. Wirklich schön. Ich habe richtig Freude gehabt. Jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch. Ich habe ja das große und schöne Vorrecht, dass ich als Leiter der Buchevangelisten tätig sein darf. Und bevor ich mit der Predigt starte, eine kleine Erfahrung aus meiner Arbeit, was man so erlebt, wenn man an die Türen klingeln geht. Und zwar war ich unterwegs mit jemandem, der relativ neu begonnen hat. Und es war so diesen Winter, ein kalter, nebliger Tag, an dem man am liebsten in der warmen Stube ist. Und es war kurz vor dem Mittag, da haben wir geklingelt an der Haustüre als Buchevangelisten. Wir verkaufen Bücher und Zeitschriften über Gott und die Welt und die Gesundheit. Und jedenfalls habe ich geklingelt und da kommt ein Ehepaar heraus, 50 Jahre etwa. Und sie haben leicht gebrochenes Deutsch gesprochen. Und ich habe kaum etwas gesagt. Ich habe einfach gesagt, wir sind in einer Gesundheitsarbeit unterwegs. Da sagt diese Frau, ja, wir lesen die Bibel. Out of the box. Also wirklich einfach, zack, wir lesen die Bibel. Und ich so, okay. Und wir haben da ein bisschen darüber gesprochen. Ich habe dann später auch gesagt, dass ich selber mit einer also bei Freunden zu Hause die Bibel studiere und dass ich das wirklich toll finde. Und die Frau hat nachher ihre Tochter geholt und hat gesagt, ja, wir können ja den Kontakt austauschen, weil ich habe sie dann eingeladen zu unserem Hauskreis. Und irgendwie nach einer gewissen Zeit haben sie uns dann in die warme Stube genommen. Sie waren gerade drin, die Mutter und die Tochter, Geburtstagskuchen am Backen. Denn die Tochter hatte 15 Tage später Geburtstag, wurde 17 Jahre alt oder 18. Und ich habe dann angefangen mit unseren Gesundheitsbüchern. Und ihr müsst wissen, wir saßen da am Tisch, die Tochter und die Mutter. Aber der Mann, der kam nicht zu uns an den Tisch, sondern der stand einfach in der Ecke hinten und hat von dort so zugeschaut. Und ich habe dann mal das Buch Heilkräfte der Nahrung habe ich hier vorgestellt und ich habe das noch nicht fertig vorgestellt, sagte die Frau, das Buch nehme ich. Und ich habe gesagt, ja, ich habe noch nicht einmal gesagt, wie teuer das ist. Und sie so, das ist egal. Ich habe dann schon noch gesagt, wie teuer es ist. Und weil sie so gern gekauft hat oder so schnell, habe ich gedacht, ja, dann zeige ich noch mehr und habe gleich die ganze Serie gezeigt. Das sind so 5 Bücher über die Gesundheit. Und ich musste kaum was zeigen. Die hat gesagt, diese Bücher, die nehme ich. Ich habe immer zum Mann nach hinten geschaut, ob das für ihn auch in Ordnung ist. Ich habe dann später auch erfahren, warum sie einfach zack so diese Bücher gekauft hat. Sie war mit der Tochter am Kuchenbacken und die Frau war gerade krank geschrieben, weil sie so einen hohen Blutdruck hat vom Stress bei der Arbeit. Und sie hat mit ihrer Tochter darüber gesprochen und sich gefragt, ja, der liebe Gott muss uns irgendwie zeigen, was wir tun können, damit ich wieder gesund werde. Und dann hat es an der Türe geklingelt. Nun, da wir eh schon über die Bibel geredet haben, habe ich dann auch noch die Entscheidungsbücher gezeigt. Die 5, die großen von Ellen White. Und jedenfalls habe ich die gezeigt und die Frau hat wieder geschwärmt und hat gesagt, wow, das sind tolle Bibelbücher. Aber sie hat gesagt, für mich ist das ein bisschen zu schwierig, so Nachschlagewerke geht gut, aber ihr fehlt ein bisschen das Vokabular und wenn sie dann zu viel nachschauen muss, zu schwierig. Aber dann hat sie so zu ihrer Tochter gesagt, ja, das wären doch Bücher für dich. Und sie hat dann gesagt, ja, du hast jetzt Geburtstag. Und eigentlich wollte ich dir zum Geburtstag eine schöne Goldkette schenken. Erwähnte so nebenbei, ja, als Christ sollte man ja keinen Schmuck tragen. Ich habe das nicht ganz verstanden, aber egal. Jedenfalls fragt sie dann die Tochter, ja, was willst du lieber haben? Die Bibelbücher oder lieber die Goldkette? Die Antwort könnt ihr euch denken. Es ist unglaublich, was man manchmal an dieser Tür, an der Haustür erlebt. Immer wieder darf ich erleben, wie Gott einfach Begegnungen zusammenfügt und wie große Dinge passieren. Diese Leute haben für über 600 Franken einfach so zack Bücher gekauft. Das ist völlig, das ist ein Wunder. Versteht ihr schon? Ein Buch ist ein Wunder. Aber so etwas, ich kann nur Gott Danke sagen, wie er manchmal die Begegnungen so schenkt, dass man nur staunen kann. So, kommen wir zur Predigt. Ich möchte euch heute mitnehmen auf meine freitägliche Einkaufstour. Ich bin ein Migros-Kind, ich hoffe ihr auch. Jedenfalls, wenn man einkaufen geht in den Supermarkt, in den Migros, dann gibt es ja diese verschiedenen Abteile. Es gibt so die Früchte und das Gemüse, dann gibt es das Brot, das Fleisch, dann die Milchprodukte, die Süßigkeiten, die Getränke und so weiter. Und ich habe eine Frage an euch. Was denkt ihr, wo verbringe ich am meisten Zeit, wenn ich einkaufen gehe? Das ist jetzt keine rhetorische Frage, also wirklich eine Frage. Was denkt ihr, wenn ich einkaufen gehe, in welcher Abteilung verbringe ich am meisten Zeit? Ja, da schon zwei Hände. Bitte Gurzli. Süßigkeiten. Ich mag wirklich Süßigkeiten. Sonst noch eine Idee? Gemüse und Früchte, das habe ich da drüben auch ein bisschen gehört. Fleisch. Beim Fleisch, genau. Es ist tatsächlich die Früchte und das Gemüse. Das hat nicht nur damit zu tun, dass ich sehr viel Früchte und Gemüse esse, weil das meiste habe ich sowieso aus dem Garten. Aber das hat einen anderen Grund und den möchte ich euch kurz erklären. Und zwar ist das so, wenn ich zum Beispiel eine Avocado kaufen will. Dann kommt man so in den Laden und dann sind ja diese Regale da mit den Avocados. Und dann kommt man dahin und man schaut schon mal von Ferne die Avocados so an, wie sie ausschauen. Und dann geht man ein bisschen näher, schaut sie sich an und dann denkt man, ah, das könnte eine gute sein und greift mal zu und merkt, oh nee, die ist viel zu weich. Dann tastet man sich so ein bisschen durch und denkt, das ist jetzt die mit einer guten Konsistenz. Nimmt sie heraus, dreht sie um und merkt, oh nee, die hat ein Nacki, also so ein Hick, legt sie wieder hinein und das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Und dann hat man endlich eine gute Avocado gefunden, gute Konsistenz, legt sie hinein in den Einkaufswagen und geht so zu den Früchten und den Gemüsen. Das braucht Zeit. Jedenfalls komme ich nach Hause vom Einkaufen. Wir planen, am Sabbat gibt es Haysteaks. Meine Frau hilft ein bisschen in der Küche. Und dann auf einmal höre ich so von der Küche so ein Seufzen. Und ich denke schon, oh, was ist los? Geh in die Küche hinein, aber meine Frau muss sich nicht erklären. Vor ihr liegt so eine Hülle mit einer braunen Masse und einem Stein in der Mitte. Die vermeintlich gute Avocado. Oder man könnte auch sagen, außen hui, innen pfui. Ich möchte mit euch heute genau über dieses Thema nachdenken. Außen hui, innen pfui. Und zwar ist es ein Thema, das im Besonderen einen Evangelisten in der Bibel beschäftigt. Über die Hälfte dieses Wortes, um das es in biblischer Sprache geht, kommt in diesem Evangelium nämlich vor. Es geht um den Evangelisten, um das Matthäusevangelium. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, warum im Besonderen der Matthäus so viel über dieses Thema schreibt. Denn der Matthäus, der schreibt zu den Juden. Und die Juden hatten im Besonderen damit ein Problem. Es geht eben um dieses Thema der Avocado, um dieses Außen-Hui, Innen-Pfui, oder wie man es in der Bibel oft liest, um das Thema Heuchelei. Und Matthäus, er braucht eigentlich fast zwei ganze Kapitel, um über dieses Thema zu schreiben, wo es wirklich um dieses Thema geht. Einerseits in der Bergpredigt und dann noch am Ende von seinem Dienst bei den Weherufen gegen die Pharisäer. Aber ich möchte heute mit euch die Bergpredigt anschauen oder diesen Abschnitt, wo es eben um das Thema Heuchelei geht. Matthäus Kapitel 6. Und zwar redet hier Jesus zu den Menschen, die ihm zuhören und zu den Jüngern. Und er nennt drei Beispiele, die im besonderen Zusammenhang mit der Heuchelei stehen. Drei Beispiele: das Almosengeben, das Beten und das Fasten. Und ich möchte mit euch diese drei Beispiele lesen in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 6 und dort ab Vers 2, der erste Abschnitt, da geht es ums Almosengeben. Und zwar heißt es hier in Matthäus 6, Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit deine Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Dann der zweite übers Beten, gleich im nächsten Vers. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und dann noch vom Fasten ab Vers 16. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Drei Bereiche, die Jesus anspricht, wo es um Heuchelei geht. Einen Abschnitt haben wir jetzt übersprungen, nämlich den zweiten Abschnitt übers Gebet. Aber das auch bewusst, weil dort geht es nicht um die Heuchler, sondern um die Heiden, die gerne so viel beten und plappern, sagt Jesus, weil sie denken, damit werden sie vom Vater erhört. Dort wird auch noch das bekannteste Gebet der Bibel beschrieben, das Vaterunser. Doch heute möchte ich mit euch über die drei Aspekte der Heuchelei nachdenken. Es geht um das Almosengeben, das Beten und das Fasten. Und Jesus, er baut eigentlich jeden Abschnitt genau gleich auf. Er sagt immer, man soll das eine nicht tun, um von den Menschen gesehen zu werden, sondern man soll es im Verborgenen tun, damit derjenige, der Vater, der in das Verborgene sieht, damit er uns das vergelten wird. Nun, was ist Heuchelei? Wenn man auf Google schaut oder über AI, dann heißt es dort, Heuchelei ist eine Art von Lüge, nämlich ein Vortäuschen von etwas, was in Wirklichkeit aber nicht so ist. Eben, außen hui, innen pfui, außen etwas ganz anderes als das, was eigentlich innen ist, eine Art von Lüge. Und während es dem Heuchler um die Tat geht, geht es aber demjenigen, der sich mit der Heuchelei auseinandersetzt, um die Motivation dahinter. Weil der Heuchler betet und der Fromme betet, aber die Motivation ist eine andere. Nun, Warum spricht hier Jesus über das Heucheln? Warum prangert er das Heucheln an? Warum ist das so etwas Schlechtes, zu heucheln? Ist doch gut, wenn man fromm lebt. Nun, ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum Jesus diese Heuchelei so anprangert. Das eine ist, Heuchelei ist wie ein Sauerteig. Ich will das kurz erklären. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Jesus sagt, achtet auf den Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Warum ist das ein Sauerteig? Der Sauerteig, meine Frau, die backt sehr gerne Sauerteigbrot, ich muss dann immer kneten und sie backt dann. Der Sauerteig, der frisst sich durch den ganzen Teig hindurch. Das ist wie ein Virus, das sich ausbreitet und überall weitergeht. Und genauso ist die Heuchelei. Warum? Heuchelei ist ansteckend. Der Heuchler, er schaut eben auf das Äußere und um möglichst gut dazustehen, vergleicht man sich dann halt gerne. Schaut mal, wie hoch oben ich stehe, ihr seid alle da unten, oder? Aber wenn man das so macht, dann denkt der andere auf einmal, ja, ich muss auch ein bisschen höher steigen. Sonst ist der ja besser und kann auf mich runterschauen. Und so steckt die Heuchelei enorm an. Und wenn ihr ein biblisches Beispiel sehen wollt von der Heuchelei, wie ansteckend das ist, dann möchte ich heute Nachmittag euch eine kleine Lektüre empfehlen, nämlich aus Galater 2, Vers 11 bis 14. Ein wunderbares, also eigentlich ein trauriges Beispiel, wie stark Heuchelei ansteckend ist, sodass sogar Apostel und große Leute in der damaligen Gemeinde von der Heuchelei betroffen wurden. Der zweite Grund, wo ich glaube, warum Heuchelei von Jesus so angeprangert wird, ist, weil Heuchelei zersetzend wirkt. Heuchelei macht, dass man das Vertrauen in das Gute verliert. Versteht ihr, weil Heuchelei eine Art Betrug ist, eine Lüge, geht das Vertrauen verloren. Gerade bei Leuten, die als Vorbilder oder als, ja, zum Beispiel als Pfarrer, die Leute, wenn ich von Haus zu Haus gehe als Buchevangelist, sagen mir manchmal die Leute, ja, ich muss nicht in die Kirche heucheln gehen. Weil sie einfach die Leute in der Kirche kennen und wissen, wie sie zu Hause leben. Und das Vertrauen in das Gute wird so zersetzt. Wenn ein Pfarrer oder ein Prediger über Jahre lang die Leute haben gedacht, das ist ein guter Prediger, und nach vielen Jahren kommt heraus, wie schlimm dieser Prediger eigentlich ist, ja, wem soll man dann noch vertrauen? Wen gibt es noch, dem man vertrauen kann, wenn nicht mal dem Pfarrer? Und wir sehen das immer auch wieder in der Geschichte. Zum Beispiel gerade zur Zeit von Jesus. Es war so viel Heuchelei da und diese Heuchelei hat so zersetzend gewirkt, dass es schlussendlich zum Untergang von Jerusalem geführt hat, 70 nach Christus, und zur Zerstörung des Tempels. Das Vertrauen war so zerstört, selbst innerhalb der Community der Juden, die haben sich gegenseitig fertig gemacht, sonst wäre es den Römern gar nicht möglich gewesen, diese Stadt einzunehmen. Und ich hätte nicht in dieser Zeit in jener Stadt leben wollen. Oder auch wenn man durch die Geschichte hindurchgeht, die Heuchelei der Päpste im Mittelalter, die haben das so weit getrieben, dass es schlussendlich in der Französischen Revolution 1793 geknallt hat. Und das Vertrauen war in der gesamten Gesellschaft so kaputt, einer hat den anderen ausgeliefert und aufs Schafott geführt. Auch da hätte ich nicht leben wollen. Und die Folgen dieser Französischen Revolution sind heute noch spürbar. Der Grund, warum wir heute nicht so im Alltag über den Glauben reden, so im Supermarkt, die Verkäuferin fragt, und wie geht's ihrem Glauben oder so, oder einfach auf der Straße, dass das so komisch für uns ist, das hat mit der Französischen Revolution zu tun. Dort wurde der Glaube, zuerst verboten und nachher privatisiert. Ja, in deinem stillen Kämmerchen, da darfst du noch, aber so auf der Straße, nee. Da. Und das hat sich kulturell so bei uns niedergeschlagen. Und ich glaube, die Skandale vom letzten Jahrhundert, die haben auch nicht gerade dazu beigetragen, dass man heute besser über den Glauben reden kann mit Leuten, über den christlichen Glauben. Das merken wir. Und ich glaube, da hilft es auch nicht, wenn Leute die christliche Werte proklamieren, aber hintendurch ein ganz anderes Leben führen, wenn die Präsidenten werden. Ich glaube, die Folgen davon werden nicht viel besser sein. Nun, die Frage, die sich mir stellt, ist, ja, wie sieht es denn richtig aus? Wir haben jetzt viel über die Heuchelei geredet, aber wie sieht es denn richtig aus? Und ich möchte mit euch hier ein paar Texte anschauen oder lesen, die von der Heuchelei auf der einen Seite reden, aber immer auch noch so ein Gegenteil zeigen, die uns zeigen, was ist eigentlich, wie geht das richtig? Und hier ist zum Beispiel Jeremia, der beklagt zum Volk Israel und er sagt in Jeremia 3, Vers 10, und auch in diesem allen bekehrte sich das treulose Juda, ihre Schwester, nicht zu mir von ganzem Herzen, sondern nur mit Heuchelei, spricht der Herr. Oder Markus zitiert den Propheten Jesaja und sagt, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und Petrus fordert uns auf in 1. Petrus 1, Vers 22, habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Und wir sehen, auf der einen Seite kommt immer diese Heuchelei vor, aber auf der anderen Seite steht etwas anderes. Und zwar das reine Herz. Dass man etwas mit ganzem Herzen tun soll. Und nicht nur eben mit den Lippen oder äußerlich. Das Gegenteil von der Heuchelei, das ist dieses reine Herz. Es ist eine intrinsisch motivierte Tat. Etwas, das man einfach nur tut, wenn man das muss oder wenn man dann als gut angeschaut wird, sondern etwas, das man von innen heraus tut, intrinsisch motiviert, aus einer tiefen Überzeugung, und diese Motivation, die Grundlage davon ist die Liebe. Nun, Jesus nennt ja diese drei Beispiele der Heuchelei, das Almosengeben, das Beten und das Fasten. Und ich habe mir überlegt, ja, sind das denn heute auch noch die Beispiele, wo wir zu kämpfen haben mit der Heuchelei? Oder ist das bei uns vielleicht, sind das ein bisschen andere Dinge? Weil Almosen geben. Ich glaube, Geld ist in der Schweiz sowieso Privatsache. Wir haben nicht so Mühe damit, dass wir jetzt allen erzählen, wie viel wir den Leuten gespendet haben. Oder auch das Beten. Wir gehen ja nicht auf die Straße und beten auf dem Platz und sagen, danke Herr, dass du so gut zu uns bist. Auch beim Fasten. Wir merken, diese Dinge, das sind eigentlich eher Dinge, die wir heute schon ins stille Kämmerlein verbannt haben. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ja, was macht uns denn heute vielleicht zu Heuchlern? Und ich habe einfach mich gefragt, was ist denn bei mir der Fall? Wie sieht das in meinem Leben aus? Und wo bin ich vielleicht ein bisschen ein Heuchler? Und ich möchte hier ein paar Beispiele nennen, die zum Teil auch gerade mich angesprochen haben, wo ich einfach merkte, ja, bin ich manchmal mit ganzem Herzen dabei? Zum Beispiel, wenn wir schön fromm in der Kirche sitzen, aber gleichzeitig sind wir nicht bereit, unserem Bruder zu vergeben oder unserer Schwester und uns zu versöhnen. Ich glaube, wenn wir so sind, dann sind wir auch ein bisschen Heuchler. Oder wenn wir uns am Morgen mehr auf unser Smartphone freuen, als auf die Begegnung mit Jesus und dann in der Gemeinde singen: Mein Jesus, ich liebe dich über alles, ich hab dich gern. Eigentlich auch ein bisschen geheuchelt. Wenn wir uns Christen nennen, zu Christus gehörig, aber unser eigenes Haus ist uns wichtiger als das Haus Gottes. Auch ein bisschen geheuchelt. Wenn wir Woche für Woche in die Gemeinde kommen, aber unter der Woche leben wir ein ganz anderes Leben, wenn wir eben in die Kirche heucheln gehen, wenn wir siebenten Tags Adventisten sind statt sieben Tage Adventisten, ist das eigentlich auch ein bisschen geheuchelt. Oder wenn wir sagen, wir lieben Jesus so sehr, aber wir freuen uns viel mehr auf das Fußballspiel am Abend als auf den Gottesdienst und die Begegnung mit Jesus. Eigentlich ist das auch ein bisschen geheuchelt. Oder wenn wir nur fromm leben, weil man das von uns erwartet und wir dann gut dastehen, auch das ist geheuchelt. Und mir hat dann mal jemand gesagt, ja, aber dann darf man ja gar nichts mehr machen, Benjamin, das geht doch nicht. Aber das ist nicht die Aussage von mir. Gott, ich meine, wir dürfen sehr so dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo wir so viele Möglichkeiten haben und wo es uns so gut geht. Und ich glaube, Gott möchte auch, dass es uns gut geht. Er will uns ja nicht quälen. Aber manchmal ist es so, dass gerade im Wohlstand uns manchmal all die Dinge, die uns beschäftigen können, unser Herz klauen. Sodass unsere Liebe nicht mehr ungeteilt Jesus gehören. Und die Frage ist nicht, was darf ich und was nicht. Die Bibel gibt hier einen Rahmen, sondern vielmehr auch, was hat meine erste Priorität? Wem gehört mein Herz? Es ist eine Frage der Priorisierung. Man darf ein eigenes Haus haben, aber wenn das wichtiger wird als Jesus, dann ist das ein Problem. Es geht um die Frage, wie ist meine Priorität gesetzt? Und die Frage, dem sollten wir uns, glaube ich, immer wieder stellen, um uns zu fragen, gehört mein Herz Jesus oder nicht? Nun, jeder muss für sich seine eigene Liste machen, versteht ihr? Ich kann nicht für euch die Liste machen. Jeder muss für sich die Liste machen und kann sich die Frage stellen, gehört mein Herz wirklich Jesus? Und vielleicht denkst du jetzt, ja, eigentlich bin ich auch ein bisschen ein Heuchler. Eigentlich gehört mein Herz auch nicht immer nur Jesus. Und andere Dinge sind mir fast wichtiger geworden. Und du fragst dich, ja, was soll ich jetzt tun? Was kann ich machen, dass ich kein Heuchler mehr bin? Und hier möchte ich zuerst zwei falsche Schlussfolgerungen ansprechen, die Menschen ziehen, wenn sie merken, dass sie vielleicht auch ein bisschen Heuchler sind. Und zwar gibt es zwei falsche Schlussfolgerungen, die man treffen kann. Und die erste, die finden wir hier eben gleich ein bisschen im Text. Jesus sagt ja im Vers 1, habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Und die falsche Schlussfolgerung, die man ziehen könnte, ist, wenn jemand fromm lebt und kein Heuchler ist, dann sieht man das nicht. Dann sieht man nicht, dass das ein frommer Mensch ist. Und Jesus scheint sich fast ein bisschen in der Bergpredigt zu widersprechen, denn in Kapitel 5, Vers 16 sagt er, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und man denkt sich, ja Jesus, soll man jetzt die Werke leuchten lassen oder soll man sie verbergen, damit sie nicht von den Menschen gesehen werden? Was ist jetzt richtig? Es ist kein Widerspruch. Es gibt nämlich eine kleine Nuance. Und zwar ist es so, im Kapitel 6, wo Jesus die Heuchler anspricht, sagt Jesus, die tun das Gute, und das ist jetzt das entscheidende Wort, damit sie von den Leuten gesehen werden. Ja, der Fromme wird auch von den Leuten gesehen, aber er tut das Gute nicht, um um von den Leuten gesehen zu werden. Und das ist der kleine Unterschied. Nun, die zweite falsche Schlussfolgerung ist jene, die man ziehen könnte, wenn man sagt, ja, eigentlich bin ich ein Heuchler. Ja, ich komme in den Gottesdienst am Sabbat, aber eigentlich ist mein Herz ganz woanders. Und man könnte dann sagen, ja, ab jetzt will ich eben nicht mehr so heuchlerisch leben. Ich lebe jetzt authentisch, also gehe ich gar nicht mehr in die Gemeinde. Ist ja auch eine Schlussfolgerung, die man ziehen kann. Hauptsache authentisch. Doch ich glaube, das wäre auch eine falsche Schlussfolgerung. Paulus ermutigt uns in Römer 12, Vers 9 und sagt, die Liebe sei ohne falsch, oder eigentlich vom Ursprungstext her, sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Wir sollen also das Böse hassen. Wir sollen nicht einfach, weil wir merken, wir sind Heuchler, sagen, ja, jetzt lebe ich halt mein Leben, dann bin ich wenigstens authentisch, that's it. Sondern Jesus sagt, oder Paulus, eure Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse. Wir sollen also nicht das Böse dann einfach authentisch ausleben, sondern wir sollten versuchen, den Guten anzuhängen. Jesus sagt ja auch nicht, gebt keine Almosen mehr, betet nicht mehr oder fastet nicht mehr, heuchelt nicht mehr, wollte ich sagen, aber das sagt er schon. Sondern er sagt, tut es weiterhin, tut weiterhin das Gute, aber setzt alles hinein, damit ihr es nicht mehr tut, um von den Menschen gesehen zu werden. Nun, was sollen wir also tun, wenn wir merken, dass wir Heuchler sind? Was können wir machen? Versteht ihr? Das, was wir brauchen, ist ein reines Herz. Es ist dieses neue Herz, von dem die Propheten und Jesus immer wieder sprechen. Und das Schöne ist, oder wir können uns ja nicht ein neues Herz geben. Das funktioniert nicht. Ja, wir können heute neue Herzen einoperieren. Aber ein wirklich neues Herz, das können wir uns nicht selbst geben. Das geht nicht. Doch das Schöne ist, immer wieder hat Gott es uns verheißen, dass er uns ein neues, ein reines, ein fleischernes Herz geben wird. Was können wir also machen, wenn wir merken, eigentlich bin ich auch so einer, der von den Menschen gesehen werden will, oder der nach außen etwas gibt und innen ganz anders ist, der außen hui, innen pfui ist. Was kann ich machen? Ich möchte dir Folgendes sagen. Wenn du merkst, ich bin ein Heuchler, dann geh in dein stilles Kämmerlein, schließe deine Tür zu, knie dich nieder und bete zu Gott, zum Vater und sage, Herr, du siehst, ja, ich gehe in die Gemeinde, ich tue dies und jenes, aber eigentlich ist mein Herz fern von dir. Eigentlich liebe ich dich nicht mit ungeteiltem Herzen. Und ich merke, ich kann mein Herz nicht ändern. Ich bin so hilflos. Aber du, Herr, du hast verheißen und gesagt, dass du mir ein neues Herz geben möchtest, dass du das unbedingt willst. Und Herr, ich möchte dich bitten, schenke mir ein neues Herz, gib mir einen neuen, beständigen Geist, dass ich nicht nur äußerlich dich ehre, sondern von ganzem Herzen. Und glaub mir, derjenige, der in das Verborgene sieht, der wird euch vergelten. Kommen wir zur Avocado zurück. Was für eine Avocado möchtest du sein? Eine Avocado, die außen hui und innen pfui ist? Oder möchtest du eine Avocado sein, die außen schein und innen fein ist? Möge Gott uns helfen, dass wir alle dieses neue Herz bekommen, das nur Gott geben kann. Wir müssen darum ringen, im stillen Kämmerlein. Ich merke immer wieder selbst, wie andere Dinge mein Herz kapern wollen. Aber Gott, der in das Verborgene sieht, er sieht unser stilles Ringen. Und er hat verheißen, der wird es tun, dass er euch dieses neue Herz gibt. Dass ihr außen hui und innen hui seid. Dass ihr eine Avocado seid, die ein köstliches Guacamole gibt. Das wünsche ich jedem von euch. Und Gott wird es tun. Amen.